Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Gudrun Metzler hier im Lanzer Hof in Lanz und wir werden über die Schilddrüse sprechen, dieses Organ, das in der schönen Form eines Schmetterlings ganz schön viel zum guten Leben, ja zum Überleben der Menschen beiträgt. Öfter als Männer sind Frauen von Funktionsstörungen der Schilddrüse betroffen, was sie für unseren Medica-Podcast natürlich besonders interessant macht. Liebe Gudrun, herzlichen Dank, dass du uns dabei hilfst, die Schilddrüse besser zu verstehen. Doch bevor wir uns von deinem Wissensschatz profitieren dürfen, verrate uns doch bitte, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, mal herzlich willkommen hier am Lanzer Hof, liebe Alexandra. Ich freue mich, dass du da bist. Nun, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und arbeite seit circa 6 Jahren schwerpunktmäßig in der modernen Meyer-Medizin. Und zwar hier am Lanzer Hof in Lanz, wo wir diese Medizin zum Lanz-Med-Konzept weiterentwickelt haben. Es ist tatsächlich diese moderne Meyer-Medizin, die mich antreibt. Ein ganzheitlicher Ansatz in der Medizin mit dem Schwerpunkt auf den Darm und seiner Bedeutung für die Gesundheit des Menschen. Ja, und dann ist doch etwas, was mich antreibt. In meiner Kindheit hat meine Großmutter mir sehr viele Geschichten von ihrem Großvater erzählt. Der war Arzt und hat in Südtirol eine Lungenheilanstalt geleitet. Und diese Geschichten, die haben mich so fasziniert, dass das auch sehr dazu beigetragen hat, dass ich Medizin studiert habe und dass ich letztendlich in der Kurmedizin gelandet bin.
Also quasi ein Familienerbe. Über einen großen Sprung genau. Hat es gemacht.
Es ist echt interessant, was einen die Kindheit letztendlich mitgibt.
Schön. Unser Thema ist ja die Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist ein extrem spannendes Organ, das in der Stammesgeschichte der Lebewesen auch eine extrem spannende Entwicklung durchgemacht hat. Da ist beispielsweise von Kiemen die Rede oder von Knochenfischen. Und taucht man in diese Geschichte ein, bekommt man das Gefühl, zu den Anfängen der Evolution zurückzukehren und damit ein großes Stück weit zurück ins Meer, wo sich mit Jod auch jenes Spurenelement sattsam tummelt, das in unmittelbarer Verbindung zur Schilddrüse steht. Warum ist Jod so wichtig für die Schilddrüse und damit für den ganzen Menschen?
Nun, Jod ist ein Baustein der Schilddrüsenhormone. Das heißt, ohne Jod kann die Schilddrüse keine Hormone herstellen. Und wir brauchen die Schilddrüsenhormone letztendlich zum Leben. Jod ist nun ein essentielles Element, das heißt, der Körper kann kein Jod selber herstellen. Das bedeutet, wir Menschen müssen Jod von außen zuführen.
Österreich galt ja ganz lange als sogenanntes Jodmangelgebiet, dem durch die Beigabe von Jod zum Speisesalz begegnet wurde. Jodmangel zeigte sich in Form eines Kropfs. Was passiert, wenn sich ein Kropf bildet?
Ein Kropf ist eine vergrößerte Schilddrüse. Der Fachausdruck dafür ist Struma. Die Schilddrüse ist jetzt ein kleines Organ am Hals, das man normalerweise nicht sieht. Und wenn sie vergrößert ist, dann sieht man das als eine Vorwölbung vorne am Hals und in ausgeprägteren Fällen auch zur Seite hin. Jetzt bevor sich so eine Schilddrüsenvergrößerung, bevor man die sehen kann, kann sie ein Arzt normalerweise tasten oder oft der Betroffene selber auch. Und Patienten mit einem Kropf haben häufig das Gefühl, eine Einengung im Hals zu haben oder sie haben Probleme beim Schlucken. Nun, eine Möglichkeit eines Kropfs oder eine mögliche Ursache eines Kropfs ist ein Jodmangel. Da ist es so, dass die Schilddrüse zu wenig Jod hat, deswegen kann sie zu wenig Schilddrüsenhormone herstellen. Dies wird in einer übergeordneten Steuerungszentrale im Gehirn registriert und die feuert daraufhin die Schilddrüse zu vermehrter Arbeit an. Und was macht die Schilddrüse als Antwort darauf? Sie vergrößert das Fabrikationsgebäude der Schilddrüsenhormone. Das heißt, sie vergrößert sich selbst und der Kropf wächst.
Der kann ja riesig werden. Gell? Also gibt es ja ganz wüste Bilder von Kröpfen.
Mitunter ja.
Ja.
Sieht man allerdings selten.
Gibt es Krämpfe eigentlich immer noch oder gibt es sogar wieder, weil im Sommer 2024 die WHO darauf aufmerksam gemacht hat, dass Menschen in der europäischen Region der WHO zunehmend unter Jodmangel leiden. Wie erklärst du dir das oder uns?
Ja, Österreich ist ja nach wie vor ein Jodmangelgebiet. Die Böden und die Gewässer sind jodarm. Man hat ja lange Zeit versucht, oder man versucht es heute auch noch, dem gegenzusteuern, indem man dem Speisesalz Jod beimengt. Jetzt ist es in den privaten Haushalten häufig so, dass man versucht, etwas Gesundes zu tun. Und viele Menschen ersetzen dadurch letztendlich das jodierte Speisesalz durch Stein- bzw. Himalaya-Salz. Und wenn man jetzt nicht nach einer alternativen Jodquelle sucht, wie zum Beispiel Meeresfrüchte oder Seefisch, dann kann Jodmangel tatsächlich wieder zu einem Problem werden. Mhm. Allerdings große Jodmangelkröpfe sieht man selten. Ja.
Und Gott sei Dank.
Ja. Ja.
Die Schilddrüse wird ja als das Wohlfühlorgan schlechthin beschrieben. Warum eigentlich?
Naja, um uns wirklich wohl in unserer Haut zu fühlen, brauchen wir ausreichend und eine gesunde Menge an Schilddrüsenhormonen. Und das wissen letztendlich genau die, die eine unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion oder auch eine Schilddrüsenüberfunktion haben. Und das wissen jetzt auch jene Menschen, die zum Beispiel, bei denen zum Beispiel operativ die Schilddrüse entfernt werden musste. Die müssen nach der Operation medikamentös eingestellt werden mit Schilddrüsenhormonen von außen. Und in dieser Einstellungsphase fühlen sich viele, auch vorher lebensfrohe Menschen, depressiv oder sie nehmen an Gewicht zu. Und umgekehrt ist auch das zu viel an Schilddrüsenhormonen für diese unangenehm, da sind sie innerlich angespannt, nervös.
Also sie tut einfach viel mit dem Körper, beziehungsweise auch mit dem Gemüt.
Sehr viel, ja.
Werden all die Gebiete bedacht, die durch die Schilddrüsenhormone beeinflusst werden? Ist es vielleicht leichter, jene Körperfunktionen aufzuzählen, mit denen diese Hormone nichts zu tun haben? Ist es das? Stimmt das?
Die Schilddrüse beeinflusst tatsächlich praktisch alles in unserem Körper. Unsere Stimmung, unseren Schlaf, unseren Stoffwechsel, das Körpergewicht, auch Haut und Haare. Gemeinsam mit anderen regulierenden Systemen und Hormonen sorgt sie für ein inneres Gleichgewicht im Körper, für die Homöostase. So trägt sie beispielsweise mit dazu bei, dass die Körpertemperatur konstant bleibt. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, die Schilddrüse ist wie der Motor unseres Körpers und die Schilddrüsenhormone sind wie das Gaspedal. Die Schilddrüsenhormone stimulieren unsere Körperzellen zur Energiebildung. Und wenn wir zu wenig Schilddrüsenhormone haben, fährt der Körper untertourig, haben wir zu viel, fährt er übertourig.
Dreht er durch.
Ja, mitunter ja.
Wenn die Schilddrüse durcheinander geraten ist, kann es zu einer sogenannten Überfunktion oder eben einer Unterfunktion kommen. Was passiert da mit der Drüse und wegen der gestörten hormonellen Harmonie dann eben auch mit den davon betroffenen Menschen?
Die Schilddrüse darf nicht als isoliertes Organ betrachtet werden. Das heißt, die Schilddrüse ist Teil eines Hormonregelkreises, gemeinsam mit zwei übergeordneten Strukturen, dem Hypothalamus und der Hypophyse im Gehirn. Wenn die Schilddrüse nun zu wenig Schilddrüsenhormone produziert, also wenn eine Schilddrüsenunterfunktion da ist, wird das eben übergeordnet registriert. Und die Hypophyse reagiert darauf, indem sie nun vermehrt das Hormon TSH bildet und an die Schilddrüse gibt, also thyroidea-stimulierendes Hormon. Die Antwort darauf soll sein, dass die Schilddrüse nun mehr arbeitet. Und umgekehrt, wenn zu viel Schilddrüsenhormone da sind, passiert das Gegenteil, die Hypophyse fährt die Produktion an TSH zurück. Mhm. Im Idealfall kann dadurch der Körper die Schilddrüse wieder, also die Funktionsstörung wieder ausgleichen und die Schilddrüse wieder ins Lot bringen. Gelingt das nicht, fühlen sich die Menschen dann halt nicht wohl, weil durch eine Schilddrüsenfunktionsstörung mehrere Bereiche von der Mitte abkommen. Und so ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Beispiel von vorher zurückkommen, auf die Temperatur. So haben zum Beispiel Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion eine reduzierte Kältetoleranz. Das heißt, die frieren zum Beispiel auch im Sommer in der Hitze. Und umgekehrt, bei einer Überfunktion haben die Patienten eine reduzierte Wärmetoleranz. Die haben immer zu heiß, die schwitzen sofort.
Warum sind eigentlich mehr Frauen als Männer von Schilddrüsenfunktionsstörungen betroffen? Gibt es eine Erklärung dafür oder gibt es da gleich mehrere Erklärungen für den Umstand?
Letztendlich weiß man es nicht ganz genau. Man weiß, dass Frauen häufiger Schilddrüsenunterfunktionen und Schilddrüsenüberfunktionen haben, häufiger eine Hashimoto-Thyreoiditis und eine Morbus-Basedow und auch häufiger an einem Schilddrüsenkrebs erkranken. Ein Erklärungsmodell dafür ist, dass die Schilddrüse oder dass das Hormonsystem der Frauen komplexer ist als jenes der Männer. Und tatsächlich treten Schilddrüsenfunktionsstörungen häufig in Zeiten von hormonellen Veränderungen auf. Da tritt zum Beispiel die Hashimoto-Thyreoiditis sehr häufig in den Wechseljahren auf, also in der Perimenopause, aber auch etwas häufiger als andere Erkrankungen in der Pubertät. Und etwa 4% der Frauen entwickeln nach der Geburt eines Kindes eine sogenannte Postpartum-Thyreoiditis.
Das ist, gibt also viele Möglichkeiten für Frauen, die Schilddrüse zu spüren, zu bekommen sozusagen.
Ja, leider.
Ja. Es gibt viele Menschen, Frauen wie Männer, die mit der klassischen Therapie, also durch die Substitution bestimmter Schilddrüsenhormone, gut leben können. Bei anderen ist es eben nicht der Fall. Ihre Lebensqualität ist also trotz bester Einstellung durch die Ärztin oder den Arzt eingeschränkt. Das kann zu Unwohlfühlzuständen führen, die die Patientinnen dann zu dir hier in den Lanzerhof bringen kann. Wie gehst du dann vor? Welche Anamneseschritte beschreitest du dann zusammen mit den Patientinnen?
Wenn ein Patient zu mir zum Lanzerhof kommt, unterhalte ich mich beim Erstkontakt sehr ausführlich mit dem Patienten, um möglichst viel von ihm zu erfahren. Ich erhebe seine Anamnese, also die Krankengeschichte. Und gerade bei Patienten, die mit einem Schilddrüsenproblem kommen, unterhalte ich mich sehr ausführlich darüber, wann dieses Problem entstanden ist, um auch zu verstehen, was mögliche Ursachen sein könnten. Denn gerade bei den Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen, also der Hashimoto-Thyreoiditis und dem Morbus Basedow, gibt es nicht nur eine erbliche Veranlagung, also eine genetische Prädisposition zur Entwicklung dieser Erkrankungen, sondern da kommen noch Umweltfaktoren dazu. Solche Umweltfaktoren können Stress sein, also psychischer Stress, aber auch körperlicher Stress. Das ist zum Beispiel extremer Sauerstoffmangel oder extremer Schlafmangel, extreme körperliche Belastung, extreme Kälteexposition. Das können dann Probleme im Darm sein. Das können Infektionen sein, häufig zum Beispiel eine Infektion mit dem Virus Epstein-Barr. Und weil es können auch Umweltbelastungen sein, also Toxine. Und das, glaube ich, wird in nächster Zeit ein Problem, das uns immer mehr beschäftigen wird. Und deswegen ist es für mich wichtig, sehr viel von diesen Patienten zu erfahren, um auf der einen Seite zu verstehen, welche Abklärungen muss ich gegebenenfalls noch durchführen und vor allem auch, was kann ich für den Patienten tun, damit ich dem tatsächlich gut helfen kann. Naja, und an dieses Gespräch schließe ich nun eine körperliche Untersuchung an. Die starte ich immer von Kopf bis Fuß, wobei ich natürlich auch immer die Schilddrüse abtaste, hier am Hals. Und als FX-Meyer-Ärztin konzentriere ich mich dann in der Untersuchung auch noch einmal auf den Bauch, der ja sehr zentral ist in unserer Medizin. Dann sind für mich auch Laboruntersuchungen wichtig und dabei tatsächlich nicht nur die Bestimmung der Schilddrüsenwerte, sondern weit mehr, damit ich einen guten Gesamteindruck vom Patienten habe, damit ich weiß, wie andere Organe funktionieren, ob da zum Beispiel Entzündungswerte erhöht sind, wie der Patient versorgt ist mit Nährstoffen. Dazu gehören zum Beispiel auch Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Naja, und zum Schluss brauche ich dann noch eine Bildgebung, also einen Ultraschall, einen aktuellen Ultraschall, damit ich weiß, wie geht es dem Patienten bzw. seiner Schilddrüse in dem Moment, wo er zu mir kommt. Das heißt, ich schaue an, wie ist die Kapsel, beziehungsweise wie groß ist die Schilddrüse, wie ist die Kapsel, ist die gespannt, wie ist das Binnenmuster und wie ist die Durchblutung.
Deine Detektivarbeit bei der Ursachensuche klingt extrem herausfordernd. Ist es das, was dich bei diesem Schilddrüsenlabyrinth fasziniert, also diese ganzheitliche Lupe auf die komplexen Zusammenhänge im Körper?
Was mich an der Medizin, die ich mache, tatsächlich fasziniert, ist der ganzheitliche Zugang. Und natürlich der Fokus da auf dem Bauch. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der mit einem Schilddrüsenproblem kommt, dann helfen mir die Informationen aus der Anamnese, aus der körperlichen Untersuchung, aus der Laboruntersuchung, aus dem Ultraschall, damit ich für den ein individuelles Schilddrüsenwohlfühlprogramm gestalten kann, wenn er hier bei uns am Lanzerhof ist. Zentral dabei ist natürlich immer eine klassische FX-Meyer-Kur, also eine Fastenkur, weil wir ja den Fokus auf dem Darm haben. Schilddrüsenspezifisch sind dann zum Beispiel die Schilddrüsenwickel. Dafür verwenden wir jetzt alte Heil- und Hausmittel wie Topfen, wie Bienenwachs oder wie Heilerde. Für die Schilddrüsenmassagen verwenden wir zum Beispiel Kräuter. Und je nachdem, welche Kräuter wir einsetzen, wirken die entweder stimulierend, ausgleichend oder beruhigend. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Schilddrüse oder des Halses eine Lymphabflussstörung haben, dann bietet sich eine Lymphdrainage an. Und wenn wir da Faszienprobleme haben, eine Bögertherapie. Das ist eine Therapie, die leitet sich aus der Osteopathie ab und führt auch dazu, dass die Faszien sich lösen. Natürlich schaue ich, dass ich den Patienten mit den Nährstoffen gut versorge, also mit Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen, manchmal auch Aminosäuren, um ein paar Beispiele zu nennen, einfach um ihn optimal zu unterstützen, damit er letztendlich aus sich heraus eine Lösung finden kann. Hilfreich sind dann oft Bewegungsprogramme, individuell zusammengestellt, psychologische Gespräche, raus aus den Stresstherapien, also wie Kraniosakraltherapie, wie eine Klangschalenmeditation, wie Yoga, wie Atemtherapie. Dann haben wir auch komplementärmedizinische Verfahren, die oft hilfreich sind, zum Beispiel die Neuraltherapie, die immunmodulierende Mikroimmuntherapie oder auch die Akupunktur. Ja, und was ich habe oder was mir so besonders Spaß macht, zu mir kommen ja Patienten, die gerne etwas bewusst aktiv für ihre Gesundheit tun mögen. Und ich darf in einem Team arbeiten mit vielen tollen Therapeuten und Therapeutinnen, die sehr viele wunderschöne Therapien anbieten. Und all das zusammen macht es möglich, dass wir hier Gesundheit und Wellness oder eine Verbindung zwischen Gesundheit und Wellness schaffen können. Das heißt, Gesundheit wird letztendlich zu Urlaubsfeeling und ein Urlaub hier bei uns am Lanzerhof führt zu einer nachhaltigen Gesundheit.
Schöne Geschichte. Eine besondere und auch besonders hartnäckige Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion, du hast vorhin schon das öfter erwähnt auch, ist die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis. Was macht diese Krankheit so tricky?
Ja, die Hashimoto-Thyreoiditis, das ist jetzt eine chronische entzündliche Erkrankung der Schilddrüse. Und die verläuft von Mensch zu Mensch unterschiedlich und man kann bei einem Patienten auch nicht voraussagen, wie sie sich bei diesem letztendlich entwickelt. Mhm. Typisch für die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Aber es kann durchaus auch Phasen einer Überfunktion geben oder Phasen einer normalen Schilddrüsenhormonproduktion. Besonders bei dieser Erkrankung ist, dass die ja eine genetische Komponente hat und häufig gemeinsam mit Erkrankungen auftritt, also beziehungsweise diese Erkrankung tritt manchmal schon vorher auf oder entwickeln sich nachher, aber es ist eine Assoziation mit bestimmten Erkrankungen beschrieben und sehr häufig, wie zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis, eine Multiple Sklerose, die Weißfleckenerkrankung, also die Vitiligo, aber auch der Diabetes mellitus, auch das polyzystische Ovar-Syndrom oder auch ein Prolaktinom. Ja, was sonst noch besonders ist bei dieser Erkrankung, eine Hashimoto-Thyreoiditis erhöht das Risiko für die Entstehung eines Krebses. Und zwar nicht nur eines Schilddrüsenkrebses, sondern auch von Brustkrebs, von Krebserkrankungen im Bereich des Verdauungstraktes und von Krebserkrankungen im Bereich der Urogenitalorgane. Und dann ist auch das Risiko für die Entwicklung der Atherosklerose erhöht. Also das ist im Volksmund die Gefäßverkalkung. Das heißt, auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Deswegen ist es für mich besonders wichtig, dass Patienten mit einer Hashimoto-Thyreoiditis sich von einem Arzt begleiten lassen. A, um natürlich die Schilddrüse optimal zu unterstützen und behandeln. Und B, damit man diesen Patienten oder diese Patientin auch optimal präventiv medizinisch begleiten und beraten kann.
Und zwar dauernd, oder? Es klingt ja so, ja, als wäre das
im Patienten abgeschlossen oder nicht? Die, ja. Genau, ja. Abstände zwischen den einzelnen Untersuchungen hängen natürlich vom Verlauf ab. Und vielfach merkt auch der Patient, wie es ihm geht und wann wieder ein Termin beim Arzt notwendig ist. Aber es sollte ein Arzt da sein, der den Patienten langfristig begleiten kann.
Also, dann ist im Grunde so die Selbstwahrnehmung auch bei der Krankheit sehr, sehr wichtig, oder? Sich selbst zu beobachten und das möglicherweise auch einordnen, zu lernen.
Bei der Schilddrüse, ich meine, die Schilddrüse ist ja ein Organ, das sehr viele verschiedene Symptome zeigt. Symptome der Unterfunktion und Symptome der Überfunktion sind nicht immer nur schilddrüsentypisch. Also für mich ist die Schilddrüsenfunktionsstörung, also welche auch immer, immer wie eine Art Chamäleon. Das heißt, man kann die Symptome können ganz andere Ursachen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel typische Ursachen einer Schilddrüsenunterfunktion hernehmen, sind es zum Beispiel Gewichtsabnahme, ist es Depression, Konzentrationsstörung, vermehrtes Schlafbedürfnis, aber auch Verstopfung, Obstipation und Haarausfall. Und bei einer Schilddrüsenüberfunktion sind zum Beispiel typische Symptome hoher Blutdruck, hoher Puls, Nervosität, Schlafprobleme, Haarausfall. Und wenn man diese Symptome so betrachtet, dann versteht man eigentlich gleich, das könnte viele Ursachen haben. Zum Beispiel nehmen wir den Haarausfall jetzt her. Der kann eben Folge einer Schilddrüsenunterfunktion sein oder Folge einer Schilddrüsenüberfunktion. Der kann aber auch hormonell bedingt sein, stressbedingt oder Folge eines Eisenmangels.
Ja. Große, große Welt.
Ja.
Können Schilddrüsenerkrankungen ohne medikamentöse Behandlung in den Griff bekommen werden?
Naja, die Therapie einer jeden Schilddrüsenerkrankung hängt natürlich von der Ursache ab. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Jodmangel hernehmen, wenn das die Ursache der Schilddrüsenstörung ist, der Schilddrüsenunterfunktion, dann kann die Gabe von Jod oder die Verwendung von jodiertem Salz bereits das Problem lösen.
Mhm. Wie viel ist denn da, von welchen Mengen spricht man denn da?
Naja, durchschnittliche Menge, aber das sagt wahrscheinlich dem Hörer sehr wenig, sind 100 bis 200 Mikrogramm pro Tag, also kleine Dosen.
Also das ist minimal.
Man kann es natürlich auch mit Tabletten machen und es ist so, dass ich jetzt nicht jeden Tag die gleiche Menge einnehmen muss. Da gibt es so eine Art Speicherfunktion im Körper. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal in der Woche mache oder in bestimmten Abständen, reicht das auch.
Mhm. Welche Art von Hormonen werden denn zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen oder Funktionsstörungen der Schilddrüse verwendet? Welche nimmt man da?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, Hormone verwendet man bei Schilddrüsenunterfunktionen. Ja? Und standardmäßig verwendet man da ein bestimmtes Hormon, das ist das Levothyroxin, auch bekannt als L-Thyroxin oder T4. Das ist eine Art Speicherhormon mit einer Halbwertszeit von etwa einer Woche. Aus diesem kann der Körper die anderen Schilddrüsenhormone herstellen. Und das reicht auch in den meisten Fällen völlig. Manchmal ist die medikamentöse Einstellungsphase nicht ganz einfach, aber letztendlich am Ende fühlen sich die allermeisten Patienten wohl. Natürlich ist es auch wichtig, wenn man parallel dazu die orthomolekularen Substanzen, also die Nährstoffe, ausreichend in einer guten Menge zur Verfügung stellt. Ganz selten gibt es dann noch ein weiteres synthetisch hergestelltes Hormon, das man manchmal dazu gibt in kleinen Mengen. Und das ist das T3, weil es ein aktiveres Hormon ist, wo das der Körper dann gleich zur Verfügung hat. Daneben gibt es eine komplett andere Art der Schilddrüsenhormonsubstitution. Und zwar die natürlichen, gefriergetrockneten Tierschilddrüsenhormon oder Tierschilddrüsenextrakte vom Schwein oder vom Rind. Diese Art der Schilddrüsenhormonsubstitution hat sich aus der Geschichte entwickelt. zu einer Zeit, wo man gar keine anderen Hormone hatte, wo das eigentlich das Einzige war, wie man einen Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion hormonell unterstützen konnte. Heute wird es teilweise damit argumentiert, dass wir ja im Körper mindestens 30 Schilddrüsenhormone haben und dass wir den Körper besser unterstützen können, wenn wir ihm gleich mehrere Hormone zur Verfügung stellen. Auch, weil die Schilddrüse für die Regeneration aktive Schilddrüsenhormone braucht. Kritisiert an dem wird, dass es, obwohl es möglicherweise natürlich und biologisch ist, nicht vegan ist und nicht vegetarisch ist, dass es sich hierbei um tierische Eiweiße handelt, auf die man allergisch reagieren kann, dass die Therapie sehr teuer ist, dass es keine Langzeitstudien dazu gibt und dass der Mensch letztendlich kein großes Schwein oder kleines Rind ist, so wie man in der Veterinärmedizin beispielsweise auch argumentiert, dass eine Katze kein kleiner Hund ist.
Mhm. Also schwierige Geschichte.
Zumindest kontroversiell diskutiert.
Ja. Was auch immer die Patientinnen und Patienten nehmen, es muss über den Darm aufgenommen werden, was den Darm auch in dieser Hinsicht zu einem Dirigenten für den Heilweg macht. Wie kann der Darm für diese Aufgabe optimiert werden?
Naja, was sich bei uns natürlich anbietet, ist eine klassische FX-Meyer-Kur, also einen Kuraufenthalt mit dem klassischen Programm, mit den vier Säulen der FX-Meyer-Kur, Darmsäuberung, Schonung, Schulung und Substitution, wenn etwas fehlt. Aber ich glaube, interessant für den Hörer daheim ist natürlich, was kann ich daheim tun? Wichtig ist da, glaube ich, zu verstehen, dass es nicht nur um das Nahrungsmittel selber geht, sondern ganz wichtig ist auch, wie wir das Nahrungsmittel so für den Körper aufbereiten, dass er es optimal aufnehmen kann. Und ganz wichtig dabei ist natürlich da die Verdauung und die beginnt im Mund beim Kauen. Jeder Biss sollte reichlich gekaut werden. So lange, bis der Bissen zu einem Brei im Mund wird und bis er richtig eingespeichelt ist. Was jetzt heißt, wir sollten langsam essen, wir sollten bewusst essen, wir sollten nicht zu viel essen und wir sollten auch nicht zu spät am Abend essen. Natürlich ist auch wichtig, was wir essen. Wir sollten überlegen, woher wir das, was wir essen, nehmen. Es soll ausgewogen sein, wie wir uns ernähren. Reich an Gemüse und Ballaststoffen. Reich auch an fermentierten, also Sauerkraut zum Beispiel, Joghurt oder Kefir. Und arm an Zucker und Gluten. Und natürlich auch reich an zum Beispiel Kräutern. Mhm. Wir sollen einfach schauen, dass alle Nährstoffe, die wir brauchen, in dem, was wir essen, drinnen ist. Was aber auch noch wichtig ist, dass wir ausreichend trinken, über den Tag verteilt, und zwar zwischen den Mahlzeiten, nicht zu den Mahlzeiten.
Also man kann vieles tun, um dem Darm zu helfen. Die Psyche ist ebenso eine Regentin für hormonelle Balancen oder Disbalancen. Wie beeinflussen Stress oder mentale Überforderung den Rhythmus der Schilddrüse?
Die ganz genauen Mechanismen kennt man letztendlich nicht. Aber es ist sicher so, dass gerade die Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen, also der Morbus Basedow und die Hashimoto-Thyreoiditis, sehr häufig durch irgendwelche Stressbelastungen getriggert werden. Und umgekehrt ist es so, dass die Schilddrüsenhormone die Psyche beeinflussen. Ich glaube, ich habe das schon irgendwann erwähnt, bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder bei einem zu wenig an Schilddrüsenhormonen fühlen wir uns tendenziell depressiv, antriebslos, haben Konzentrationsstörungen und bei einer Schilddrüsenüberfunktion sind wir gestresst, innerlich unruhig und manchmal sogar aggressiv, tendenziell aggressiv.
Also hängt direkt mit der Psyche zusammen immer.
Ja. Also der Einfluss ist direkt dort hinten.
Ist deine ganzheitliche Art, auch mit Patientinnen zu arbeiten, deren Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt ist, eigentlich dann personalisierte Medizin in positiver Reinkultur? Weil du hast vorhin erwähnt, dein detektivisches Gespür auf dem Weg zu den Ursachen beziehungsweise die Ursachen zu finden. Also es ist ja eine riesige Geschichte, die betrachtet und dann auch abgedeckt werden muss. Ist das total personalisiert eigentlich?
Individualisiert? Für mich ist die moderne Meyer-Medizin tatsächlich personalisierte Medizin in Vollendung.
Mhm.
Es ist so, dass ich als, oder was ich besonders wertvoll dabei finde, ich habe sehr viel Zeit für den Patienten, Zeit für die Anamnese, Zeit für die genaue FX-Meyer-Diagnostik, Zeit für die regelmäßigen ärztlichen manuellen Bauchbehandlungen und Zeit für die Beratung des Patienten. Ich habe den Darm im Fokus. Der Darm ist die Wurzel, ist die Quelle unserer Gesundheit. Ich bin überzeugt von den positiven Effekten des Fastens. Ein zeitlich begrenztes Fasten resettet unseren Körper. Wir aktivieren Selbstheilungsprozesse und wir beugen chronischen Erkrankungen, Alterserkrankungen wie der Demenz oder auch Krebserkrankungen vor. Und für den Patienten ist es eine Medizin, bei der er lernt, was Achtsamkeit bedeutet. Er hat sehr viel Zeit für sich selber, Me-Time, regelmäßige Bewegung, regelmäßigen erholsamen Schlaf, ausreichenden Schlaf, der zur Regeneration führt. Das heißt, für mich ist die moderne Meyer-Medizin letztendlich die perfekte oder das perfekte Longevity-Programm schlechthin, das zu einem glücklichen, gesunden Altern führt. Immerhin bewährt sich diese Medizin schon seit weit mehr als 100 Jahren. Mhm. Übrigens, heuer feiern wir das 150. Geburtsjahr des Begründers von Dr. Franz Xaver Meyer aus der Steiermark.
Dann gratulieren wir ihm ganz herzlich dazu und wollen ja alle ein glückliches Leben. Das können wir mit dem Darm beginnen sozusagen.
Das ist ein sehr guter Vorschlag und eine sehr gute Idee, die ich nur unterstützen kann.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank für deinen Besuch hier am Lanzerhof.
Dankeschön und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Ja, danke ebenfalls.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.